vielleicht ist schon mal aufgefallen, dass wenn ich Gottesdienstleitung gemacht habe, da versinke ich immer so dahinter. Deswegen kann ich nicht mehr. Ja, ich glaube, ich nehme es in die Hand. Verstehe es schon nicht irgendwie. Genau. Der Ulo hat es ja schon gesagt, ich predige heute zum ersten Mal. Ich habe das angeboten vor einer Weile mal und ich habe in der Gemeinde eigentlich gelernt, wenn man was anbietet, dann wird es zu 90%, also kommt man da auch drauf zurück und dann muss man es auch wirklich machen. Also sprecht keine leichtfertig gemeinten Angebote aus, aber so ganz ist es jetzt auch nicht. Also ich freue mich auch, dass ich da sein kann, weil ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das für mich was ganz Besonderes ist und das beschäftigt mich auch eigentlich schon ein Stück weit mein ganzes Leben lang. Und zwar ist das Thema negative Gedanken. Und ich habe über das Thema gerade so in dem letzten Jahr ganz viel gelernt. Vielleicht weiß der ein oder andere das auch über mich, dass ich letztes Jahr ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe. Ich war in England und habe da mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet in der Baptistengemeinde. Und das Jahr, das war ganz besonders für mich. Also da habe ich einfach ganz viel gelernt über meine Beziehung zu Jesus und auch über mich selbst und eben auch über dieses Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, und zwar negative Gedanken. Ich bin Mensch, ich bin sehr ehrgeizig. Wer schon mal mit mir ein Spiel gespielt hat, der weiß das auch. Und wenn man ein ehrgeiziger Mensch ist, dann kritisiert man sich selbst auch sehr oft. Oder man vergleicht sich mit anderen Menschen. Und dann kann das auch mal vorkommen, dass man dabei nicht so gut abschneidet. Und dann entstehen im Kopf solche negativen Gedanken über einen selbst. Also ich kenne das sehr gut, vielleicht kennt das jemand anders ja auch. Und genau, darüber will ich heute reden, aber über mich selbst erzähle ich euch später noch ein bisschen mehr. Ich will euch jetzt erstmal über eine Person in der Bibel erzählen, die mich da sehr inspiriert hat. Und zwar nicht wegen der Person selber, sondern wegen ihrer Rolle, die sie in der Bibel spielt. Und zwar spielt die nämlich eigentlich überhaupt keine so wichtige Rolle. Ich habe da auch den Bibeltext dabei. Also wenn das jemand nachlesen will, die Person, die findet man im Alten Testament. Und wenn die Bibel jetzt ein Film wäre, dann wäre die Person so die klassische Nebenrolle. Und zwar, wenn dieser spezielle Vers oder dieses Kapitel ist es eigentlich ein Film wäre, dann würde die Nebenrolle in der Geschichte von Abraham und Sarah spielen. Und zwar ist die Person die Hagar. Ich weiß nicht, wie viele von euch von der schon mal was gehört haben, aber die überliest man immer gerne ein bisschen. Aber ich will das Ganze heute umdrehen. Ich werde euch nur ganz kurz was über Abraham und Sarah erzählen und dann eigentlich mehr auf die Hagar eingehen. Also Abraham und Sarah, das ist so ein Ehepaar im Alten Testament und die haben ein Versprechen von Gott bekommen. Gott hat ihnen versprochen, dass sie einen Sohn bekommen werden. Und von dem werden ganz, ganz viele Nachkommen abstammen. Und auch dieses ganz bekannte Volk Israel, von dem man ja immer liest in der Bibel. Und ja, es werden Könige abstammen von diesen Völkern. Und Gott hat ihnen auch das Land Kanaan versprochen. Von dem hört man auch öfter was in der Bibel. Das ist jetzt erstmal ein ganz tolles Versprechen. Also wenn ich sowas bekommen würde, das hört sich doch schön an. Aber es gibt bei der Sache einen kleinen Haken. Und zwar wird die Sarah jetzt einfach nicht schwanger. Also die Sarah, die wird älter und älter, aber sie kriegt einfach nicht diesen Sohn, den Gott ihr versprochen hat. Und das ist jetzt die Stelle, da kommt die Hagar ins Spiel. Die Hagar, das ist nämlich die Sklavin von der Sarah. Und die Sarah, die beschließt, dass sie ihrem Glück so ein bisschen auf die Sprünge helfen will und gibt jetzt die Hagar ihrem Mann als Nebenfrau. Also die Hagar soll jetzt quasi den Sohn bekommen, den Gott ihr versprochen hat. Und das klappt auch erstmal ganz gut. Also die Hagar wird dann die Nebenfrau und die wird auch gleich schwanger. Alles super. Nur eins, was sie nicht bedacht hat, ist, dass die Hagar jetzt so ein bisschen aufmüpfig wird. Also die hat jetzt natürlich eine ganz andere Rolle und die trägt jetzt da den Sohn aus. Und da steht in der Bibel, dass sie jetzt anfängt, die Sarah zu verachten. Also die behandelt die jetzt ganz, ganz schlecht und das passt jetzt der Sarah natürlich wieder überhaupt nicht. Und deswegen geht die Sarah erstmal zu ihrem Ehemann und beschwert sich ein bisschen. Und der will dann auch gleich wieder den Haussegen gerade rücken und sagt, du Sarah, also die Hagar, das ist deine Sklavin, mit der kannst du tun und lassen, was du willst. Und das macht die Sarah dann auch und dreht dann den Spieß um. Also die fängt dann an, ganz schlecht über die Hagar zu reden und die Hagar ganz schlecht zu behandeln. In der Bibel steht, glaube ich, auch das Wort demütigen drin. Und es muss dann so schlimm gewesen sein für die Hagar, dass sie nur noch einen Ausweg gesehen hat. Und das ist die Flucht. Also die hat dann mitten in der Nacht einfach alles gepackt, was sie hat. Das war wahrscheinlich auch gar nicht so viel. Und ist dann einfach weggelaufen, weil das war einfach alles zu viel. Und das ist jetzt die Stelle, die ich faszinierend finde. Weil wenn man die Geschichte kennt, dann weiß man auch, wie es mit Abraham und Sarah weitergeht. Die bekommen nämlich auch irgendwann noch ihren eigenen Sohn. Also die Sarah wird dann tatsächlich noch schwanger. Und alles, was Gott gesagt hat, das erfüllt sich auch. Also die haben diese ganz, ganz unzähligen Nachkommen und das Volk Israel stammt von denen dann auch ab. Also für den weiteren Verlauf der Bibel wäre es jetzt völlig irrelevant, was mit der Hagar passiert. Die könnte jetzt einfach weglaufen und es würde eigentlich nichts am Verlauf der Bibel ändern. Die würde wahrscheinlich sogar vielleicht sterben, weil sie hat ja eigentlich nichts dabei. Sie hat niemanden, der sie versorgt, niemanden, der sie ernährt und sie läuft mitten ins Nirgendwo. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass es gar niemandem auffallen würde wahrscheinlich. Also niemand wird es groß stören, weil keiner kennt sie, sie ist eine unbedeutende Sklavin. Und es ist eigentlich ein sehr tragisches Ende. Aber so verläuft die Bibel an der Stelle nicht. Und das finde ich ganz faszinierend. Denn die Hagar, die hat jetzt ein Erlebnis mit Gott. Also der begegnet ein Engel und der spricht sie erstmal an und fragt Hagar, woher kommst du denn und wohin gehst du? Und die Hagar, die ist da erstmal wahrscheinlich ganz erleichtert, dass jemand sie anspricht und jemand fragt, was los ist, weil die war schon wirklich verzweifelt und erzählt dann einfach mal. Die erzählt, was passiert ist, die erzählt, wie schlecht es ihr doch geht, sie erzählt von der Sarah und dass sie jetzt einfach nur noch weg will. Und der Engel, der sagt dann, Hagar, ich will, dass du wieder zurückgehst und ich will, dass du dich der Sarah unterordnest. Das ist jetzt erstmal wahrscheinlich nicht, was man hören will in so einer Situation, kann ich mir vorstellen. Aber der Engel, der macht dir dann auch noch ein Versprechen. Und er sagt, wenn du jetzt zurückgehst und dich unterordnest, dann verspreche ich dir, dass du einen Sohn bekommen wirst und der wird auch unzählige Nachkommen haben. Von dem werden Völker abstammen und ihr werdet ganz oft angegriffen werden, aber keiner kann euch besiegen. Und für die Hagar war das so ein eindrückliches Erlebnis oder so eine eindrückliche Begegnung mit Gott, dass sie sich nicht nur dran hält, also sie geht auch tatsächlich wieder zurück, sondern sie gibt Gott auch einen Namen. Sie sagt, das ist der Gott, der mich sieht. Ja, die Hagar, das ist, muss man sich vorstellen, ihr ganzes Leben lang war das nur eine unbedeutende Sklavin. Keiner hat sie gekannt, keiner hat sich viel um sie gekümmert, keiner hat sie gesehen. Und jetzt hat sie dieses Erlebnis, wo es ihr eigentlich richtig schlecht geht, wo ihr dieser Gott begegnet, der eigentlich der Gott ihrer Herrin ist. Und der sieht sie jetzt da, wo sie sich ganz, ganz schlecht fühlt und macht ihr so ein Versprechen. Also geht jetzt die Geschichte weiter. Ich kürze es jetzt auch ein bisschen ab. Die Hagar geht zurück, sie bekommt ihren Sohn und später bekommt dann auch die Sarah ihren Sohn. Aber die Sarah will jetzt natürlich nicht, dass sie sich die Söhne des Erbe teilen müssen. Deswegen schickt sie die Hagar und ihren Sohn einfach wieder weg. Die vertreibt die beiden und die landen dann auch mitten im Nirgendwo, sind schon kurz vorm Hungertod. Aber Gott erinnert sich an sein Versprechen und er rettet sie und macht alles wahr, was er versprochen hat. Und danach hört man eigentlich in der Bibel nie wieder was von der Hagar. Das war schon die ganze Geschichte. Das heißt, wenn man dieses Kapitel liest oder generell das Alte Testament, dann kann man ganz leicht über die Hagar hinweglesen. Aber für mich ist die Hagar eine Person, die mir was ganz Bedeutsames über den Charakter von Gott beigebracht hat. Wir haben ja heute ein bisschen was gehört über den Charakter von Gott und ich will da heute noch was hinzufügen. Und zwar ist dieser Charakterzug, den kann man gut beschreiben mit einem Wort, und zwar einem hebräischen Wort. Ich habe gelernt, dass wenn man hebräische Wörter in der Predigt benutzt, das macht immer Eindruck, da denken die Leute, man ist kompetent. Deswegen habe ich eins dabei. Und zwar ist es ein Wort, das singen Juden heute immer noch in einem Lied zum Passafest. Das Passafest, das ist ein Fest, das feiern die Juden, da feiern sie den Auszug aus Ägypten, also wo Gott das Volk Israel aus den Händen ihrer Feinde gerettet hat. Und dieses Lied, das heißt Dayenu. Ich habe das auch dabei, das Wort. Also ein ganz komisches Wort. Das heißt, ich sag's nochmal, es heißt Dayenu. Und in dem Lied geht es darum, dass Gott ihnen einfach ganz, also den Juden ganz viel geschenkt hat. Er hat ihnen die 10 Gebote geschenkt, an denen sie sich orientieren können. Er hat ihnen den Sabbat geschenkt, also einen Tag der Ruhe. Und er hat sie eben auch befreit aus den Händen ihrer Feinde. Und sie sagen jetzt, es hätte gereicht, also es wäre genug gewesen, das ist die Bedeutung von Dayenu, wenn Gott eines dieser Dinge gemacht hätte. Aber Gott ist ein Gott, der so großzügig ist und der im Übermaß gibt und deswegen hat er ihnen alles geschenkt. Und ich finde, Dayenu, das ist was, das sieht man ganz oft in der Bibel. Zum Beispiel auch später dann bei Jesus. Jesus, der hat ja ganz viele Menschen geheilt. Und wenn er jemanden geheilt hat, dann hat er immer zwei Dinge gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Aber er hat, bevor er sie körperlich geheilt hat, hat er ihnen die Sünden vergeben. Und eigentlich ist das das viel Wichtigere. Es wäre genug gewesen, wenn Jesus einfach nur ihre Sünden vergeben hätte. Aber er hat nach diesem Seelenheil auch noch dieses körperliche Heil bewirkt. Er hat auch den Gelähmten wieder gehen lassen und den Blinden wieder sehen lassen. Und dann auch später, als Jesus verurteilt worden ist, da wäre es eigentlich genug gewesen, wenn Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Weil das war der Preis, sein Tod war der Preis für unsere Sünden. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Jesus ist nach 3 Tagen wieder auferstanden, sodass wir auch wieder mit ihm auferstehen können, dass wir das ewige Leben haben. Und das ist einfach so ein Charakterzug, den ich an Gott bemerkt habe, dass er immer mehr tut. Obwohl es schon genug gewesen wäre. Und das sieht man auch bei der Hagar. Weil für den weiteren Verlauf der Bibel, da wäre es komplett egal gewesen, was mit der Hagar passiert. Es wäre eigentlich genug gewesen, wenn Sarah und Abraham ihren Sohn selber bekommen hätten und alles wäre so gekommen, wie es kommen muss. Aber Gott hat die Hagar gesehen in ihrem Leid und hat ja, ihr einfach dieses Versprechen gemacht und hat ihr Leben komplett gedreht. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat dieser Charakterzug oder was hat denn die Hagar mit meinen negativen Gedanken zu tun? Und da kommen wir jetzt zurück zu mir und zu meiner Geschichte. Und ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass ich ein Mensch bin, der sich gern mit anderen vergleicht und der dabei vielleicht auch manchmal in meiner eigenen Meinung schlecht abschneidet. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt, wenn ihr denkt, der kann das viel besser als ich. Oder der hat das und das habe ich nicht. Und das ist ein ganz schön deprimierender Gedanke. Und ich habe jetzt aber im letzten Jahr, dadurch, dass ich diesen Charakterzug kennengelernt habe, ein Stück weit gelernt, wie ich mit diesen negativen Gedanken auch umgehen kann. Und zwar hatte ich da so ein Erlebnis, also so eine Begegnung mit Gott, so ein bisschen wie die Hagar. Und davon will ich euch jetzt noch erzählen. Und zwar war ich da auf einem christlichen Festival, das heißt New Wine. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich habe auch Bilder dabei. Das ist ein Festival, wo ganz viele Gemeinden kommen. Ich glaube, wir waren so 12.000 bis 16.000 Leute. Also es ist sehr, sehr groß. Es ist ein Camping-Event. Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal gern campen gehe. Aber es hat tatsächlich viel Spaß gemacht. Und man sieht mich da, glaube ich, auch auf dem Bild rechts. Das ist die Jugend von meiner Gemeinde, mit denen waren wir da. Und genau, wir sind 16.000 Leute da, das heißt, wir passen eigentlich nie alle in ein Zelt rein. Das heißt, wenn man Morgenandachten hat, dann gibt es da immer verschiedene Stationen. Und ich bin immer in die Arena gegangen. Und ich glaube, ich habe auch noch Bilder von der Arena, dass man mal so einen Eindruck kriegt. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber da sind immer ganz schön viele Leute drin. Ich glaube, 6.000 passen da rein. Und da sind immer ganz gute Prediger da. Und an diesem einen Abend, da war eine Frau da aus Nordkorea von Open Doors. Und man glaubt es kaum, die Frau war sogar kleiner als ich. Also, gibt's auch. Und die hat ihre Lebensgeschichte erzählt. Und das fand ich richtig beeindruckend, weil die, also in Nordkorea, da kann man seinen christlichen Glauben ja eigentlich gar nicht ausleben. Die einzige Person, die dort verehrt wird, ist eigentlich der Führer des Landes. Und wenn man da Gott oder Jesus anbetet, dann wird man da auch ganz stark verfolgt. Und diese Frau, die ist eben aufgewachsen in einer Familie, wo eigentlich alles ganz normal war. Und dann hat sie aber eines Nachts mal ihre Mutter entdeckt, wie sie in den Garten gegangen ist und was ausgegraben hat. Und dann hat sie ihre Mutter gefragt, was sie denn da ausgräbt. Und dann hat die Mama erzählt, dass sie eine Bibel da versteckt hat. Und die hat sie jede Nacht ausgegraben, wenn alle geschlafen haben und keiner hingeschaut hat, und hat in der Bibel gelesen. Und dann hat sie ihrer Tochter da zum ersten Mal von Jesus erzählt. Und später hat sie es dann auch ihrem Mann erzählt und ihrer ganzen Familie. Und dann ist die ganze Familie zum Glauben gekommen. Die haben alle an Jesus geglaubt dann. Aber leider hat es dann eine ganz schlimme Wendung genommen. Und zwar wurde das nämlich entdeckt, dass das jetzt Christen sind. Und dann wurde die Familie getrennt. Und die Tochter, von der ich ja schon erzählt habe, also die Frau, die dann bei uns da war in England, die wurde in ein Arbeitslager für Frauen gebracht. Und da hat sie dann aber ganz schnell gemerkt, dass es da noch andere Christinnen gibt. Und dann hat sie sich gedacht, sie will irgendwie mit denen in Kontakt kommen. Aber jetzt kann man da natürlich nicht einfach so anfangen, über Jesus zu reden, weil da sind ja auch Aufseher da und die würden das niemals dulden. Deswegen hat sie eine Gemeinde gegründet in der Toilette. Weil man muss sich das so vorstellen, diese Toilette, das war ein Raum ohne Fenster und da stinkt's bestialisch. Und kein Aufseher würde da freiwillig auch nur in die Nähe gehen. Deswegen haben die sich in der Toilette getroffen und haben da Gottesdienste gefeiert. Das war bestimmt nicht schön, aber das war für sie ganz was Besonderes. Und das waren keine Gottesdienste, so wie wir sie jetzt kennen, sondern das waren Flüstergottesdienste. Also wenn die gesungen haben, dann mussten die flüstern, weil sonst hätte das ja jemand gehört. Und später wurde die auch irgendwann wieder aus diesem Arbeitslager befreit und dann kam sie nach England. Und sie hat gesagt, das, was sie am meisten fasziniert hat, das ist, dass wir unsere Gottesdienste feiern und wir können das in die Welt schreien. Wir müssen uns nicht verstecken, wir können ganz laut Lieder singen, wir können ganz laut beten und es passiert einfach nichts. Also keiner kommt und sperrt uns weg. Und dann hatte sie den Wunsch, dass quasi jeder, der in dieser Arena war in der Nacht, das waren ungefähr 6000 Leute, mit ihr ein Lied gesungen haben, das sie auch in Korea immer gesungen hat. Und zwar kennen das, glaube ich, auch ganz viele. Das Lied heißt Amazing Grace. Und sie wollte, dass wir das Flüstern singen. Also da waren 6000 Leute in dem Raum und wir haben dieses Lied alle geflüstert. Und später wurden wir dann immer lauter und haben es dann am Ende aus voller Brust rausgeschrien in die Welt. Und es war eigentlich ein ganz bewegender Moment. Also ich glaube, da ist auch kein Auge trocken geblieben, meinst du ja nicht. Und trotzdem kamen dann meine negativen Gedanken wieder auf. Weil ich habe diese Geschichte gehört von der Frau und ich habe mir gedacht, krass, die Frau, die hat so viel Mut. Und ich dagegen habe manchmal nicht mal den Mut, in meinem eigenen Land, wo ich nicht verfolgt werde, von Jesus zu erzählen. Und dann bin ich mir in dem Moment irgendwie ganz unbedeutend vorgekommen und habe mir gedacht, eigentlich ist doch alles, was ich mache, gar nicht so wichtig. Und dann habe ich gebetet, weil mich das einfach so gestört hat, auch dieser Gedanke. Und dann hatte ich so ein Erlebnis wie die Hagar. Ich hatte einfach das Gefühl, dass Gott mich da gesehen hat und mir gesagt hat, Jana, in dir lebt derselbe Geist wie in dieser Frau da vorne. Und du bist hier in England und arbeitest jeden Tag mit jungen Menschen und hast die Chance, ihnen von Jesus zu erzählen. Und das ist nicht unbedeutend. Und da habe ich einfach so gemerkt, dass Gott mir eigentlich in dieser Welt keine Nebenrolle gegeben hat, sondern dass ich mich manchmal so verhalte, als hätte ich eine. Oder dass ich mir das einrede, als hätte ich eine Nebenrolle, als wäre das alles gar nicht so wichtig. Und da kommt jetzt wieder dieser Charakterzug von Gott ins Spiel. Und das erkläre ich euch, weil da kommt man gar nicht so schnell drauf. Zwar heißt es ja Dayenu, also es wäre genug gewesen. Und ich habe von Gott geschenkt bekommen, dass ich in einer Familie aufwachsen durfte, die mich geliebt hat und die mir von Jesus erzählt hat. Und eigentlich wäre das mehr als genug gewesen. Und trotzdem hat Gott mir noch geschenkt, dass ich in dieser Gemeinde aufwachsen darf, in der Menschen sind, die mich geprägt haben, die mich Sachen haben ausprobieren lassen, wie zum Beispiel heute auch, dass ich hier predigen darf. Es weiß ja keiner, was ich euch hier erzähle. Aber das hat Gott mir einfach geschenkt und das hat mich ein Stück weit zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und auch das wäre wieder mehr als genug gewesen. Aber trotzdem hat Gott mir dann noch diese Chance gegeben, dass ich ein Jahr ins Ausland gehen kann und mit diesen Jugendlichen arbeiten darf, was ich, glaube ich, auch eigentlich relativ gut kann und was mir ganz viel Spaß macht. Und trotzdem stehe ich dann manchmal da und vergleiche mich mit so einer koreanischen Christin. Vergleiche mich mit jemandem und komme mir dabei ganz schlecht vor und denke mir, eigentlich ist mein Leben doch unbedeutend. Und da habe ich gelernt, da muss ich mir das bewusst machen. Da muss ich mir bewusst machen, dass Gott ein Gott ist, der ganz viel gibt. Und der auch in mich ganz viel hineingelegt hat, der mir ganz viele Gaben gegeben hat. Vielleicht andere Gaben, aber er hat mir auch was geschenkt und er hat mir auch was mitgegeben. Und manchmal, da vergesse ich das, da vergesse ich, was ich mit Gott schon erlebt habe. Und ich habe bis heute noch so eine Karte von Open Doors, von dieser koreanischen Frau. Die wollte ich heute auch eigentlich mitbringen, aber die ist, glaube ich, in meinem Umzugschaos ein bisschen verloren gegangen. Also meine Eltern würden jetzt sagen, wenn man in mein Zimmer reingeht, ist 90%, was da drin ist, eigentlich zum Wegwerfen, weil ich bin nämlich so eine kleine Sammlerin. Ich hebe immer alles auf, was jetzt schlecht sein kann. Aber es kann auch gut sein, weil manchmal, glaube ich, brauchen wir einfach Dinge, die uns an was erinnern. Und ich habe da jetzt auch noch eine Geschichte bzw. eine Legende zum Schluss, die einem das auch nochmal ganz gut klar macht. Und zwar ist es eine Legende über einen afrikanischen Stamm. Also ich sage jetzt mal, dass es eine Legende ist. Ich habe das gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Und die haben ein Seelenlied. Und dieses Seelenlied, das singen sie für jeden, der neu geboren wird in diesem Stamm. Also jeder in diesem Stamm hat sein eigenes Seelenlied, das zur Geburt gesungen wird. Und das wird dann auch noch gesungen zur Hochzeit zum Beispiel oder zu ganz vielen anderen Ereignissen, die eigentlich freudig sind, also die was ganz Besonderes sind. Und dann wird es aber noch zu einem weiteren Anlass gesungen. Und zwar, wenn jemand in dem Stamm ein Verbrechen begeht. Also wenn man vom rechten Weg abkommt oder vielleicht, so würden sie es sagen, wenn man seine Seele verliert. Und dann kommen alle aus diesem Stamm zusammen und bilden so einen Kreis und die Person steht in der Mitte und dann wird dieses Seelenlied gesungen. Und zwar soll das keine Strafe sein, sondern dieses Lied, das soll einen daran erinnern, wo man herkommt und wer man ist und was man eigentlich schon für Freude in seinem Leben erlebt hat. Und dann hofft man, dass man wieder auf den rechten Weg findet. Und ich glaube, manchmal, da bräuchten wir auch so ein Seelenlied. Weil wenn wir dann das nächste Mal negative Gedanken haben und denken, dass wir ganz unbedeutend sind oder wir vergleichen uns mit anderen und denken, eigentlich haben die es doch viel besser und Gott hat die viel mehr gesegnet als mich, dann müssen wir uns daran erinnern, wo wir herkommen und wer wir eigentlich sind. Dass wir zu dem Gott gehören, der uns nicht nur über alles liebt, sondern der uns auch so viel geschenkt hat, der uns immer, immer wieder gibt, obwohl es eigentlich schon genug gewesen wäre. Und ich fand das so schön, also ich habe das gar nicht gewusst, dass wir das heute singen, also ich habe die E-Mail nicht gelesen, aber wir haben ja heute dieses Kinderlied gesungen, wo es heißt, und das war wirklich gut, weil Gott, der hat jeden von uns individuell gestaltet und er hat selber gesagt, und so wie du bist, so wie ich dich gemacht habe, so bist du richtig gut. Und wenn wir mal was machen, was jetzt nicht so gut klappt, und wenn wir was machen, was andere vielleicht besser können, dann will Gott uns dafür nicht bestrafen, sondern er will, dass wir uns so sehen, wie er uns sieht. Er will, dass wir sehen, dass wir, so wie er uns geschaffen hat, dass wir richtig gut sind. Und ich glaube, manchmal, da müssen wir einfach anhalten und uns das bewusst machen. Und bevor wir jetzt in eine Zeit von Lobpreis gehen, da will ich uns so einen Moment schaffen, wo wir anhalten können und uns das bewusst machen können. Ich habe ein Lied dabei, das ist von einer ganz coolen irischen Band, Rand Collective. Ich glaube, die Froni und die Lena grinsen schon, weil wir waren da auf einem Konzert. Und die ist echt eine gute Band, wenn ihr die mal anhören wollt. Und dieses Lied, das heißt Counting Every Blessing. Und da geht es darum, dass man jeden Segen in seinem Leben zählt. Alles, was Gott uns geschenkt hat, dass wir das einfach mal zählen und überlegen, was hat er uns denn gegeben? Was hat Gott dir gegeben, obwohl es eigentlich schon genug gewesen wäre? Weil wenn wir uns das jetzt bewusst machen, dann sind diese negativen Gedanken gar nicht mehr so wichtig. Weil dann sehen wir nur noch das, was Gott in uns reingelegt hat, das, womit er uns gesegnet hat. Und dann können wir später beim Lobpreis auch voller Dank sein. Dann können wir zu ihm gehen und ihn anbeten und ihn loben. Und das können wir laut machen und voller Begeisterung, weil wir hier nämlich nicht flüstern müssen. Amen.
now I'm seeing in color. I was dead, now I'm living forever. I had failed, but you were my redeemer. I've been blessed beyond all measure. I was lost, now I'm found by the Father. I've been changed from a ruined treasure. I've been given a hope and a future. I've been blessed beyond all measure. I am counting every blessing, counting every blessing, letting go and trusting when I cannot see. I am counting every blessing, counting every blessing. Surely every season you are good to me. Oh, oh, oh. Sorrow.